Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Ich bin Julian Stein, Founder und CEO of Fifi Solutions und Sales Manager bei Haystack.
Hallo Julian, herzlich willkommen hier bei SBS. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Du kommst ursprünglich aus Norddeutschland und dein Studium hat dich dann hier nach Australien verschlagen.
So ist es, genau. Ich habe für ein paar Jahre bei E.ON gearbeitet in Hamburg und bin dann 2018 rübergekommen nach Brisbane zu der UQ und habe dort Master of Business in Innovation und Entrepreneurship studiert.
Du hast dann gleich während deines Studiums praktisch noch dein erstes Unternehmen gegründet.
Da war nicht viel mit Entspannung. Ich habe gedacht, ich fange direkt mal an und sind dann praktisch schon ein paar Wochen, nachdem ich angekommen bin, auf ein Problem gestoßen, was bei der UQ der Fall war, dass scarce utilization oder poor utilization of spaces war ein Problem. Und die brauchten halt Technologien, um Foot Traffic besser zu monitoren auf dem Campus. Das heißt, die wollten gern wissen, wo Studenten sich eigentlich aufhalten, welche Lecture Theaters oder Teaching Rooms wie genutzt werden. Und darauf aufbauend haben wir dann Technologie entwickelt, um genau die Studenten zu zählen, wo sie dann genau sich auf dem Campus aufhalten.
Ja. Wenn man im Rahmen des Studiums was entwickelt, gehört dann die Idee nicht der Uni eigentlich?
Nee. Also das war ja nicht im Rahmen eines Kurses, sondern das war im Rahmen der UQ Ventures. Das ist praktisch eine kleine Institution innerhalb der UQ, die sich um neuartige Gründungen und neuartige Unternehmen kümmert. Und da habe ich meine Zeit freiwillig dazugegeben sozusagen. Das heißt, es war nichts, was mit dem IP der University zu tun hatte, sondern es war die freiwillige Zeit von Julian Stein plus freundliche Unterstützung von Experienced Entrepreneurs, die im Rahmen von UQ Ventures für UQ Ventures gearbeitet haben.
Das heißt, du hast dann angefangen, die Studenten zu zählen. Was für eine Technik steckt dahinter?
Ja, also wir sind durch verschiedene Evolutionen der Technologie gegangen. Ja, also die zwei Prämissen, die wir hatten, waren Privacy Protecting und Easy to Install. Und da konnten wir schon technisch ein paar Dinge ausschließen, wie zum Beispiel eine Kamera. Und dann sind wir halt über Infrarotsensoren gegangen. Das heißt, thermische Infrarotsensoren kennen wir ja meistens vom Militär, ja, wo irgendwie so thermische Infrarotsensoren eingesetzt werden. Aber das kann man halt auch zur Personenzählung benutzen. Das heißt, wir haben mit thermischen Sensoren die Wärmebilder bei Eingängen und Ausgängen überwacht und gemonitort. Und dann halt getrackt, was für Wärmeänderungen sich ergeben und dadurch halt dann gezielt, wo Leute rein oder rausgehen. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Zonen gesetzt in diesem Field of View. Und je nachdem, wo die Personen rein oder rausgingen, konnten wir halt zu dem Raum eine Person hinzuzählen oder abziehen, je nachdem. Und das Endprodukt ist dann praktisch ein Dashboard, wo der Space Manager von der Universität sehen kann, in Raum 1, 2, 3 sind um 10.12 Uhr 60 Personen gewesen und um 10.50 Uhr, als die Vorlesung vorbei war, gab es von 60 sind praktisch plötzlich auf Null gefallen und um 10.55 Uhr fängt die nächste Vorlesung an, das heißt, es ist wieder hochgeschossen auf 70, 80 oder so. Das heißt, man sieht dann immer diese Spikes in der Universität.
Und die Anonymität von den Daten kommt ja daher, dass man mit so einer Wärmebildkamera keine Gesichtszüge etc. erkennen kann.
Genau, wir erkennen nur Pixels, also thermische Pixels. Das ist praktisch wie eine rote Pixel in einem sonst schwarzen Bild.
Warum wollte die Uni wissen, wie viele Leute die Hörsäle benutzen etc.?
Also die höchsten Ausgaben einer Universität ist Staff, HR-Costs und die zweithöchsten sind Maintaining of Assets. Zum Beispiel die UQ hat hunderte von Gebäuden, die natürlich gemaintained werden müssen, die gesäubert werden müssen, wo man danach planen muss, ob wir diese Gebäude vielleicht um- oder repurposen müssen und all solche Fragestellungen, die mit Optimizing the Space Utilization und Optimizing the Infrastructure zu tun haben. Das heißt, aktuell oder damals 2018 hatten sie halt überhaupt gar keine Idee, wie die Gebäude benutzt werden, weil die Gebäude sind ja im Endeffekt für Personen da. Das heißt, wenn sie nicht genutzt werden, warum sind die Gebäude da? Mhm. Von daher wollten sie eher Transparenz und Daten darüber haben, wie diese Gebäude genau genutzt werden.
Du hast ja gesagt, du hast in Deutschland bei E.ON gearbeitet und wir stecken ja momentan in einer Energiekrise. Könnte da deine Technik nicht auch zum Einsatz kommen, um Heizungen, Klimaanlagen etc. zu regeln?
Ja, darauf ist aber Google auch schon gekommen, ein paar Jahre vorher, nicht denke mal, dass die Ressourcen von Google etwas größer sind als die von Fivvy Solutions. Von daher haben sie mit ihrem Home Product Nest in die Häuser der Menschen eingedrungen. Von daher sind wir in diesem Part der Industrie jetzt nicht eingedrungen.
In Privathaushalte, aber ich denke jetzt eher an Universitäten, an große Bürokomplexe, an die ganzen Hochhäuser, die ich hier um uns herum in Brisbane sehe.
Absolut. Also Gebäudemanagement und Building Management ist nochmal wieder ein bisschen anderes Thema, wo auch andere Global Player wie zum Beispiel Johnson Controls oder so ziemlich groß sind oder Honeywell oder so. Fivvy Solutions versteht sich eher als ein Datensammler in einem Nischenprodukt oder einem Nischenmarkt, wie zum Beispiel Universities, Public Sector, Museums. Wir haben auch Installations und Coworking Spaces oder auch zum Beispiel Museen oder Facility Management. Das passiert schon. Aber bei uns ist zum Beispiel die Prämisse, dass wir auch mit solchen Gebäudemanagementfirmen wie zum Beispiel Honeywell oder Johnson at some point zusammenarbeiten. Das heißt, wir liefern die Daten, die dann deren Dashboard und die dann deren Plattform nochmal verstärken. Mhm. Das heißt, deren Plattform besteht auch aus unterschiedlichen Datensammlungspunkten. Ja, die ziehen ihre Daten von Occupancy wie Fivvy Solutions oder von Bewegungssensoren oder von Humidity Sensors oder von Temperaturensensoren generell in den Räumlichkeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Sensoren, die in so einem Gebäude eingebaut sind.
Woher kommt denn der Name Fivvy eigentlich? Wie seid ihr darauf gekommen?
Anfanglich 2018 habe ich das Unternehmen mit meinem Mitbewohner gegründet. Und wir waren beide immer Dogwalking. Also das war damals von unserem Nachbarn, haben wir den Hund immer ausgeführt. Mhm. Und ein schlauer Hund, auf Deutsch ist er Fivvy.
Fivvy.
Und da er mein ursprünglicher Co-Founder war damals, haben wir einfach gesagt, die schlauen Hunde, die werden es schon lösen. Das heißt Fivvy Solutions. Und das war ein einzigartiger Name, der auch bis heute so geblieben ist.
Wohin soll denn die Reise mit eurem Unternehmen mal gehen? Jetzt habt ihr das entwickelt für die Universitäten und jedes Unternehmen strebt ja danach zu expandieren, größer zu werden, neue Kunden zu gewinnen. Wo siehst du das Unternehmen, die Vision von deinem Unternehmen in 3 bis 5 Jahren?
Vor allem nach dem Motto, Australien ist nicht genug, haben wir natürlich auch schon in andere Märkte geschaut. Wir haben letzten Monat das erste Produkt in den USA verkauft, sind auch schon in europäischen Märkten aktiv geworden, stellen dort aber auch fest, dass die Wettbewerbsdichte natürlich noch etwas höher ist. Von daher wird es in den nächsten 3 bis 5 Jahren die Prämisse sein, eine Nische im Ausland zu finden, wo Fivvy Solutions sich breit machen kann und im Ausland sich festzusetzen. Ja.
Du hast jung angefangen jetzt als Gründer. Was kannst du jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, mein Kopf ist voller Ideen, ich weiß nicht, wie ich sie richtig umsetzen kann und ob ich mich trauen soll?
Das kommt natürlich immer auf jede Lebensphase an. Ich war damals in einer Lebensphase, da war ich 23, als ich bei E.ON dann aufgehört habe. Da war ich schon von 18 bis 23, habe ich da gearbeitet und ich war ziemlich schnell mit meiner Kreativität und Freiheit, die ich eigentlich mit dieser Sturm- und Drangzeit, die du normalerweise hast, in der Mitte der 20ern, in dem großen Corporate fehl am Platze. Das heißt, die Ideen, die ich hatte, die Projekte, die ich aufsetzen wollte, wurden meist dann abgeschmettert, weil ja, Bequemlichkeit siegt dann doch über Risiko und Unternehmertum in einem großen DAX 30 Unternehmen. Und von daher war mein unbedingter Wille, mal was Eigenes aufzuziehen. Und ich wusste damals schon, dass je länger ich in diesem Corporate bleibe, desto bequemer wird es und desto weniger die Chancen, dass ich wahrscheinlich diesen mutigen Schritt mache. Und deswegen habe ich mir gesagt, im Worst Case, okay, you are failing und dann bist du vielleicht ja immer noch in deinen 20ern und hast nichts verloren. Im Gegensatz, du kannst nur ganz, ganz viel gewinnen, indem du es ausprobierst, indem du viel lernst. Und daher habe ich den Mut gefasst und wurde belohnt mit einer großen Unabhängigkeit, ja, mit einer wundervollen Verlobten jetzt auch, die ich hier in Australien getroffen habe, mit tollen Mentoren und Advisern, die mir auf dem Weg stark geholfen, unterstützt haben, aber auch mit dem Vertrauen, was Kunden in uns gesetzt haben, als wir noch ganz, ganz jung waren. Ne? Also ich würde jedem raten, wenn du eine Idee hast, such dir Gleichgesinnte, hab immer schon im Kopf, wer könnte zukünftig vielleicht die Technik machen oder wer könnte die Sales machen, ja, und hab schon mal ein Netzwerk vorher, das kann nie schaden, denn wenn du schon das Netzwerk vorher hast, dann ist es viel einfacher, die Ideen mit jemand anderem zu teilen. Und dann mit demjenigen eventuell auch den nächsten Schritt zu gehen, um vielleicht zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen. Ich glaube, dass man mit Institutions wie zum Beispiel River City Labs hat ein gutes Angebot, hat tolle Networking-Events, Meetups. einfach sich mit den Leuten regional auseinandersetzen und die Idee teilen und so viel wie möglich drüber sprechen. Ein Anfängerfehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Leute dann schüchtern in diesen Events sitzen und mit Armen verschränkt nichts teilen möchten, weil ich habe eine Idee, ich möchte nicht, dass jemand anders kopiert. Mhm. Die Chance ist bei 8 Milliarden Menschen, dass diese Idee wahrscheinlich schon jemand anders mal hatte. Ja, und die Chance ist auch, dass du wahrscheinlich schon mit dieser Idee im Wettbewerb mit 100 anderen Unternehmen stehst. People Counting zuerst auch, dachte ich, ich war wahrscheinlich der Einzige. Dann kam 1, 2, 3 auf meinem Radar. Ich habe eine Liste, die sind jetzt bei 80. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal die ganzen erfasst. Wahrscheinlich um die 200 oder 300. Das heißt, die Idee ist nichts wert. Die Umsetzung ist alles wert. Weil es geht immer um die Umsetzung. Es geht immer darum, welche Early Customers findest du? Wie validierst du? Ich denke mal, wenn jemand nach einem Kurs schaut oder nach Hilfe, wie man so etwas aufsetzt, dann würde ich erstmal die Technik dahinter ausblenden. Das heißt, viele sagen, boah, wie kann ich diese Lösung bauen? Das ist gar nicht so wichtig. Viele bewegen sich dann immer in dieser Feasibility Area. Du musst erstmal dich in dieser Desirability Area bewegen. Das heißt, wer will das überhaupt kaufen? Ja, was ist der Bedarf? Was ist der Demand? Und das wirklich validieren. Ja, würdest du dafür bezahlen zum Beispiel? Was ist dir das wert? Solche Dinge halt. Was hast du schon für Lösungen in place? Also solche Fragen helfen dir einfach zu validieren, ob du ein Business hast oder ob du nichts
nur eine
hast.
Idee hast. Ja.
Genau. Ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute und für den Einblick, dafür, dass man sich ein Herz fassen soll und mit seiner Idee durchaus mal nach draußen gehen soll.
Absolut, das lohnt sich.
Dankeschön.
Wunderbar, vielen Dank.
Katharina Lösche für Radio SBS German.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.